Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Controller, it's in a game.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Köln Campus Controller. Ihr hört die Ausgabe mit Danny Jeffaurier und neben mir steht meine Kollegin Yvonne Thiele.
Hallo.
Ja, wir sind insgesamt in der Redaktion allgemein relativ viele, die schon sehr, sehr lange in der Gaming-Welt unterwegs sind, schon lange Videospiele allgemein spielen. Aber meine Kollegin Annika ist da noch nicht so lange in dieser Gaming-Welt unterwegs, vor allen Dingen nicht selbst als Gamerin. Wieso sich das Blatt jetzt aber wendet, hat sie in einem Beitrag für euch zusammengefasst.
Jeden Tag arbeiten. Kochen und essen. Und schlafen. Mir fehlt es, meine Freunde zu sehen, vom Alltag rauszukommen und mich einfach mal in der Zeit zu verlieren. Und ganz ehrlich, mir fehlt ein Hobby. Irgendeins, das ich alleine, aber auch mit anderen habe. Mein Partner zockt sehr viel und ich schaue unglaublich gerne zu. Doch wirklich selbst herangetraut habe ich mich noch nicht. Pokémon. Hobbit. Nintendox. Das waren meine Nintendo DS-Spiele in der Kindheit. Und schon damals war ich echt schlecht im Verlieren. Oft bin ich kognitiv überfordert und es holt Erinnerungen hoch, die ich selbst schon lange verdrängt habe. Aber die Gamescom 2019, vor Pandemiebeginn, war mit die schönste Erinnerung, die ich erleben durfte. Und dann, ein Jahr nach Pandemiebeginn, bekomme ich den Hype um Among Us mit und fühle mich an alte Zeiten erinnert. Mein Herz schreit ja, als ich gefragt werde, ob ich nicht mehr mitspielen will. Also, Spiel runtergeladen und los geht's. Meine Abende schwanken zwischen Frust und Spaß, aber ich habe immer eine gute Zeit und ich will mehr. Ich fange also an, Let's Plays zu schauen und zu verstehen, ich habe so viel verpasst, was andere bereits in ihrer Kindheit hatten. Final Fantasy, Zelda, The Witcher, League of Legends. So viele Games, über die ich jetzt so viel lerne. Und ich will sie am liebsten alle spielen. Meine Freunde unterstützen mich bei allem, geben mir Tipps, was sich zu spielen lohnt, aber nachholen kann ich echt vergessen. Ich möchte aber trotzdem eines, nämlich besser werden. Mich damit beschäftigen. Spiele spielen, ob alleine oder mit Freunden zusammen. Sogar eine Gaming-Tastatur habe ich mir mittlerweile gekauft, denn wer weiß, vielleicht werde ich ja doch noch richtig gut in sowas. Steam ist jetzt jedenfalls mein neuer Abendbegleiter. Ein Spiel nach dem nächsten landet auf meiner Wunschliste und ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, das alles zu spielen, aber wie bei jedem Hobby muss ich wohl auch hier lernen, mir bewusst Zeit dafür zu nehmen. Für den Anfang reicht es mir aber, dass viele meiner Freunde mittlerweile selbst streamen und ich mir die Welt der Spiele durch sie anschauen kann, um selbst immer mehr Lust drauf zu bekommen.
Ja, und wenn dieses Tor ins Gaming-Nirvana erst einmal geöffnet ist, geht es wohl nicht mehr zu. Und damit begrüße ich euch herzlich zu unserer heutigen Sendung nochmal. Denn es geht jetzt um genau dieses Thema. Wie steige ich ins Hobby Gaming ein? Und wir sind nicht nur zu zweit im Studio, Yvonne und ich, Danny, sondern Annika Gollnick, diejenige, die diesen Beitrag gerade, deren Stimme ihr gerade gehört habt, ist auch da. Hi!
Hi, guten Abend.
Hey, was geht ab?
Was geht ab? Muss man sich so eine Scream-Maske vorstellen, ja.
Okay.
Ja, ich fand deinen Beitrag voll nice.
ehrlich gesagt. Bei mir ging es tatsächlich genauso, weil Danny hat ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt, so, dass wir alle mehr oder weniger ja schon mit in dieser Gaming-Szene drin sind. Aber ich habe tatsächlich eine super lange Pause gehabt, weil ich habe meine ganze Jugend über gezockt, aber halt nur Konsolen. Das heißt, PC-Erfahrung hatte ich auch nie. Dadurch fehlen einem ja schon super viele Spiele. Vor allem hatte ich halt auch nur Nintendo-Konsolen. Das heißt, da fehlen mir halt auch schon Spiele wie von der PlayStation oder von der Xbox, wo ich halt so null Erfahrung hatte. Da bin ich halt auch erst quasi so kurz vor Corona bin ich halt wieder eingestiegen in das Ganze, weil ich auch gedacht habe, so, ich muss doch irgendwie, ich brauche irgendwie mehr Hobby, ich muss irgendwie auch mehr machen. Genau das Gleiche wie du eigentlich. So, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr im Leben. Und da hat es mich halt wieder richtig, richtig gepackt. Und mir fiel es auch erstmal super schwer, da irgendwie auch Spiele zu finden, mit denen man einsteigt, weil es einfach viel zu viele gibt. Also
ja, also die Welt ist, der Spiele ist riesig. Ich bin ganz dankbar, dass ich von einem sehr guten Freund die Steam-Bibliothek mitnutzen darf. Also der hat schon sehr, 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 sehr viele Spiele. Aber das ist natürlich wieder das Gleiche wie im Beitrag auch. Es sind so viele Spiele, die ich am liebsten spielen möchte. Da habe ich gar nicht die Zeit zu. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht komplett neu. Also wie ihr ja gehört habt, hatte ich durchaus auch schon mal so Nintendo DS und Nintendo DS Touch und Nintendo DS Lite, glaube ich, hatte ich auch. Also ich hatte schon so ein paar Dinge miterlebt oder miterleben dürfen. Aber was bei mir halt eben einfach mit so der größte Faktor war, auch unter anderem gerade in der Jugend, hatte ich mal angefangen, League of Legends zu spielen. Und ich hatte schon nach 2 oder 3 Tagen wieder aufgehört, weil das einfach so eine, boah, ich hoffe, ich beleidige die Community toxisch. Jetzt nicht. Ja, aber es war unglaublich toxisch. Ja, also gerade auch. Ja, also gerade auch, wenn irgendwie mein Name war auch damals schon sehr weiblich und also kam natürlich dann auch direkt die Frage, bist du eine Frau? Und so, ich habe einfach gemerkt, sobald die das da mitbekommen haben, dass es tatsächlich so ist, ja, hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also ich wurde schon da online auch ordentlich fertig gemacht. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ja gut, wenn das so ist, dann habe ich auch keine Lust. Es hat dann ein bisschen gedauert, so fast 10 Jahre, bis ich gemerkt habe, eigentlich ist das gar nicht die ganze Gaming-Welt. Also es gibt einfach so ein paar Communities, wo man vielleicht auch gerade als Frau noch mal schwieriger mit einsteigen kann. Ich habe es bei CSGO auch tatsächlich ein bisschen so erlebt, wobei mittlerweile so gerade durch Corona habe ich schon auch das Gefühl, dass viele weibliche Streamer Fuß fassen, auch bei Shootern. Und genau, dass es so ein bisschen schön auch gibt natürlich ein bisschen mehr Motivation, gerade als weiblich gelesene Person mit einzusteigen in diese Welt.
Ja, wo du die Shooter erwähnt hast, ich finde, es ist auch interessant, weil das sich so ein bisschen ähnelt damit, wie ich mit Shootern in Berührung gekommen war. Ich war nie so der Fan davon. Also ich hatte ständig so, in meiner Jugendzeit Beziehungen mit Jungs, die halt auch dann CSGO gespielt haben oder Counter-Strike. Nein, warte, das ist ja das Gleiche. Verdammt, Call of Duty, genau.
Genau, Call of Duty, Battlefield,
was es da nicht alles gibt. All der ganze Kram. Mich hat das leider nie tangiert, auch einfach auch wegen der Ästhetik. Weil so, du weißt, du bist in einem Setting, wir gegen die, und es ist alles sehr düster und wirkt halt schon sehr, ja, erwachsen und auch irgendwo natürlich auch maskulin einfach. Das hat mich damals auch immer abgeschreckt. Dann kam Overwatch.
Ja, stimmt, Overwatch hat's gelockert, ja.
Ja, das Overwatch war sehr interessant. Also so haben auch viele damals in meinem Umfeld gespielt, als es rauskam. Und mein damaliger Freund hat es da auch gerne gespielt und war auch so ein bisschen tatsächlich in der Lore drin. Allgemein viel auf Tumblr unterwegs gewesen und hat dann sich Comics zu Videospielen von Fans angeguckt. Der hat mich dann tatsächlich dann auch so richtig in Overwatch eingeführt. Also so, ich durfte mit seinem Account da tatsächlich Mette spielen, so mit so einem, keine Ahnung, auf jeden Fall relativ hohem Level mittlerweile, so dann als absoluter Laie dann hier versuchen, irgendwas da abzuschießen, um überhaupt schnell zu reagieren. ja, ich hatte aber irgendwie, glaube ich, nie so die Motivation, das selbst zu spielen. Ich glaube, das hat sehr auch so an meinem damaligen Freund gehangen. Und irgendwann ging die Beziehung auch leider auseinander.
Und damit auch deine Beziehung zum Spiel.
Und damit auch meine Beziehung zum Spiel. Auch wenn ich die Charaktere nach wie vor voll geil finde. Also die Lore fand ich sehr schön. Aber das hat mich dann doch einige Zeit lang wieder vom Shooter-Spielen entfernt.
Aber dann können wir ja auf jeden Fall festhalten, dass Shooter für uns drei aktuell auch eher nicht so das Thema ist, aufgrund der genannten Dinge. Zum einen die Ästhetik und zum anderen dann halt die Communities dahinter, das Miteinander auch so ein bisschen, die Kommunikation untereinander. Ja, für mich persönlich tatsächlich, also damit ich auch noch einen Grund dazu geben kann, ist tatsächlich das Kompetitive. Weil ich spiele, um halt runterzukommen, um mich zu entspannen, um irgendwie meine freie Zeit halt einfach, um komplett abschalten zu können, um einfach in eine neue Welt eintauchen zu können. Und das kann ich mit so krass kompetitiven Shootern, kann ich das nicht, weil die stressen mich nur noch mehr. Weil ich bin dann halt die ganze Zeit nur mich an aufregen oder keine Ahnung, ich finde das halt auch alles natürlich sehr aggressiv. So, ist halt auch ein Shooter. So, also das ist, muss man halt irgendwie mögen. Und das ist zum Beispiel mein Grund, warum ich jetzt speziell nicht irgendwie Fan von Shootern bin.
So. Geht mir genauso. Also das ist genau das, was ich auch gerade noch anfügen wollte. Also was ich ganz oft merke, ist, es ist schon auch irgendwie momentan für mich zumindest so ein bisschen therapeutische Arbeit, die ich da leiste, wenn ich ein paar Spiele spiele, weil das eben auch, wie gesagt, dieser Grund ist. Ich habe immer gedacht, ich wäre einfach eine schlechte Verliererin. Also ich hatte ganz oft, gerade auch durch die weiterführende Schule, da wurde es immer schlimmer. Also ich habe auch gar keine Gesellschaftsspiele mehr gespielt. Dabei habe ich Gesellschaftsspiele eigentlich geliebt. Und mittlerweile ist mir... Oder mir wird so langsam klar, dass unter anderem ein Grund ist, dass ich habe sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Logik und Mathematik in der Schule gemacht, auch aufgrund der Klasse oder der Lehrenden. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass ich da eine Blockade habe. Also dass ich gerade ganz oft, gerade bei Strategiespielen, wie ja auch Shooter sind, ganz oft dieses habe, ach, ich kann das eh nicht. Ich bin eine Frau und bin eh nicht so gut in Logik und ich sollte das direkt lassen. Eigentlich völliger Blödsinn. Voll Bullshit. Deswegen eigentlich voll Bullshit, vor allen Dingen, weil ich in anderen Spielen, wo es auch Logik bedarf, sehr gut bin, Gesellschaftsspielen. Aber das hat mich irgendwie immer runtergezogen. Und das ist auch jetzt noch teilweise, dass ich dann merke, wenn ich dann wirklich so mehrere Runden hintereinander nur einen treffe oder so bei CSGO, jetzt das beste Beispiel, das spiele ich nämlich schon eigentlich ganz gerne, aber halt eben nicht in der Community, weil ich genau weiß, dass ich den meisten wahrscheinlich zu schlecht bin. Und ich möchte einfach nicht, dass sie sich über mich abfacken. Dann spiele ich lieber gegen Dummies, also so... Diese Einführungsspiele, die es da ja gibt, dass man üben kann. Weil da ist ja dann nicht schlimm, wenn ich die ganze Zeit sterbe und abgeschossen werde. Und das juckt ja niemanden außer mich. Aber wenn dann eben noch dieses Kompetitive hinzukommt, dass man quasi ein komplettes Team ja noch schlechter macht, wenn man selber schlecht ist, das ist halt schon irgendwie, dass mich das ganz oft einfach hindert, CSGO anzumachen.
Ja, ich finde auch... So zu der Community gehörte dann auch noch die Anonymität dazu. Auch weil sich viele UserInnen denken, so ich lasse meine Hemmungen fallen, so ich kann mich hier abreagieren. So juckt doch eh nicht. So wer, so, also juckt in manchen Fällen dann doch schon. So, ehrlich gesagt. Aber so, ich habe das Gefühl, so, man versteckt sich auch so ein bisschen hinter einem Profil. Und dann kann man halt so wirklich die eigene Wut dann an anderen rauslassen und das finde ich halt nicht schön. So, da finde ich zum Beispiel gerade auch für den Einstieg so Competitive-Spiele besser, die man so lokal spielen kann.
Oder sowas wie Super Mario, also jetzt ganz blöd gesagt Super Mario oder sowas. Also wo man wirklich zwar auch kompetitiv unterwegs ist, aber halt eben mit so unglaublich viel Spaß und so sehr auf Gemeinschaft ausgelegt, dass das halt eben auch nicht schlimm ist, wenn man verliert.
Ja, finde ich auch. Also so, ich denke so der Einstieg zum kompetitiven Gaming ist mir tatsächlich am besten über solche Spiele halt gelungen. Also wirklich so diese Klassiker, also Super Mario Party, Mario Kart, Super Smash Bros., alles von Nintendo, aber irgendwie auch, ja, die sind nicht ohne Grund so beliebt, finde ich.
Das sind halt Spiele für die ganze Familie, ne? Also es ist halt nicht umsonst Markenzeichen von Nintendo, dass die Spiele für die ganze Familie machen.
Generationsübergreifend.
Genau, die Generationskonsole. Also ich glaube, die hieß ja auch ganz am Anfang, bevor es Nintendo war, hieß das ja, glaube ich, auch irgendwie irgendwas mit Familienkonsole oder so.
Famicom?
Ja, genau. Hieß das nicht so am Anfang? Ich weiß es. Auf jeden Fall war das auch schon, die Intention ist halt auf jeden Fall dahinter da gewesen. Und ja, also sind halt einfach Spiele, die für jeden irgendwie machbar sind. Und deshalb machen sie halt auch Spaß, ne? Meistens, ne? Also ich meine, wir kennen alle Super Mario-Abende mit Geschwistern oder Freunden. Und danach ist man mehr oder weniger mit einem gebrochenen freundschaftlichen Herz nach Hause gegangen.
Also gerade Mario Kart, ja doch, schon. Also da kenne ich auch Momente, wo man dachte, okay, die Freundschaft ist jetzt gegessen. Ganz ich habe keine Bock mehr, die Person zu sehen. Aber am nächsten Tag war ja dann doch meistens alles wieder okay.
Die unzähligen blauen hier, verdammt, wie heißen die?
Die Schildkrötenpanzer,
die blauen Panzer. Die sind bei Mario Kart 8 so oft aufgetreten, das hat mich total ausgenüchtert. Das ist mir in dem Moment auch mittlerweile egal. Ja,
Ich finde, wir könnten eigentlich, wenn wir jetzt schon so einen wundervollen Übergang haben, wir haben jetzt gerade über Shooter und kompetitive Spiele geredet. Jetzt haben wir ja schon angeschnitten mit Nintendo und leichteren Spielen. Ich finde, wir könnten jetzt einfach irgendwie einen coolen Song hören und danach können wir einfach nochmal ein bisschen weiter darüber reden, welche einfachen Spiele sich eigentlich für einen Einstieg eignen. Was haltet ihr davon?
Ja, yes. Definitiv, gerne.
Was gibt's da jetzt nächstes zu hören, liebe Danny?
Interessanterweise habe ich hier jetzt das Battle-Theme aus Final Fantasy IX. Da hören wir einmal doch mal rein und wir sehen uns gleich. Ihr hört hier eine Art, ja, Controller-Podcast über das Thema, wie steige ich ins Gaming ein? Allgemein so ins Hobby des Videospielens und wir haben eben darüber geredet, bei welchen Genres uns der Einstieg jetzt schwer gefallen ist, aber wir haben ja noch so Genres und speziell Spiele, bei denen uns der Einstieg tatsächlich ganz leicht gefallen ist, die uns tatsächlich so mehr dazu bewegt haben, Videospiele zu spielen. Was wären das denn für Spiele?
Oh, soll ich mal anfangen?
Ja, vielleicht erklärst du auch gerade genau dieses Ästhetik-Ding.
Ja, genau.
Genau.
Das hattet ihr beide ja tatsächlich angesprochen, dass für euch beide die Ästhetik ja super wichtig ist. Und das ist tatsächlich bei mir auch der Fall. Aber was bei mir tatsächlich immer noch so ein Ticken drüber ist, über der Ästhetik, ist tatsächlich immer das Storytelling. Und ich finde, das Storytelling geht meistens um einher mit der Ästhetik, weil Spiele, meiner Meinung nach, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind Spiele, die halt ein super gutes Storytelling haben, haben halt auch einfach eine richtig geile Ästhetik, meistens. Und meistens sind das tatsächlich auch immer die versteckten kleinen Indie-Games. Weil die großen AAA-Spiele, natürlich ist da die Ästhetik immer wunderbar und alles ist toll und das ist immer alles so überwältigend gut, klar, kennen wir alle, aber die Indie-Spiele, die natürlich da irgendwie super viel reinstecken, gerade in die kleinen Details, einfach, weil die müssen ja herausstechen, im Endeffekt ja auch, ne? Und das sind ja meistens auch immer sehr, sehr Herzensprojekte und so. Und für mich spielt das halt immer eine Riesenrolle. Und das Spiel zum Beispiel, mit dem ich halt vor ein paar Jahren wieder eingestiegen bin, war halt Life is Strange. Und das war für mich damals eine krasse Erfahrung, weil vorher, wie gesagt, ich hatte nur Kontakt zu Nintendo-Spielen, überhaupt nicht so zu PC-Spielen oder im Allgemeinen zu Spielen von anderen Konsolen. Und dadurch war das für mich erstmal so, okay, ich hatte jetzt einen Gaming-PC zu Hause und ich erstmal so, lass loslegen. Und dann kam halt so, ich hatte irgendwann mal mitbekommen, Life is Strange, ich hatte das mal irgendwann bei irgendeinem Dude zu Hause mal angezockt, so. Andere Geschichte, auf jeden Fall.
Moment, können wir ganz kurz da bleiben? Welcher Dude?
Und dann habe ich mich daran erinnert, gedacht, so, das hat mir voll Spaß gemacht damals, aber natürlich konnte ich das nicht weiterspielen, weil ich habe zu Hause ja keinen PC gehabt. So, und natürlich habe ich mir das sofort gekauft und bin halt voll reingestiegen und es war so intensiv, ich habe das innerhalb von 2 Tagen einfach mich da durch gerusht quasi und habe alle Emotionen gefühlt, die es nur ging. Und das hat so viel mehr ausgelöst, weil ich dachte so, boah, das letzte Mal, dass etwas in mir so Gefühle ausgelöst hat, war entweder ein Buch oder ein sehr emotionaler Film. Und somit war das für mich einfach auf einer Stufe. Ich habe gedacht so, okay, also Gaming kann bei mir genau das Gleiche auslösen wie die anderen Dinge, die ich liebe in meinem Leben. Also gehört das jetzt dazu. Und dann bin ich tatsächlich darüber, habe ich dann gedacht so, okay, was gibt es denn noch so für Spiele? Und bin darüber dann zum Beispiel auf Gris gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist auch ein ganz wundervolles Indie-Spiel, was halt vom Design her sehr an Aqua erinnert, also an Aqua-Techniken. Und es ist so wunderschön. Und man geht in Gebiete und die Farben verändern sich und alles ist so fließend. Und es ist gar nicht so kompetitiv oder anspruchsvoll von der Bedienung her, sondern einfach nur wunderschön. Es passiert auch nicht... Es wird im Endeffekt nicht viel erzählt, auch von der Geschichte, aber man bekommt trotzdem so viel erzählt, einfach durch das Design und dadurch, dass man halt diese Geschichte einfach nur durch die Bedienung erlebt. Das ist so intensiv gewesen für mich. Also wirklich eine krasse Erfahrung, wo ich immer denke, so, wenn man damit einsteigt, fängt man an, halt einfach Gaming zu lieben, weil das einfach so das ist, was Gaming ausmacht irgendwie, finde ich.
Wobei man vielleicht da auch einfach zusammenfassend eher als Überschrift nehmen kann, Design generell.
Ja.
Also ich finde zum Beispiel eben diese, ganz oft diese Kunstumsetzung, was man ja anders bei vielen Indie-Spielen einfach nicht sagen kann. Es ist Kunst, was da größtenteils umgesetzt wird. Das ist schon sehr motivierend. Also ich habe zum Beispiel jetzt, heute wurde mir auf Steam Have a Nice Death angezeigt. Das ist jetzt seit dem 8.3. In so einer ersten Demo-Version quasi online. Und ich finde, das sieht so, so schön aus, dieses Handgezeichnete. Und dann eben, man spielt so einen kleinen Tod, der seinen Mitarbeitern quasi immer unter die Arme greifen muss, damit halt eben alles so läuft, wie es laufen soll. Und also Storytelling ist natürlich jetzt nicht mega krass, aber es ist halt einfach, dass man... Ich glaube, für den Einstieg, auch um die Schönheit von Spielen kennenzulernen, solche Spiele schon ja ratsam sind. Ja. Also ich persönlich habe schon das Gefühl, dass ich eher, ein gutes Beispiel bei mir ist tatsächlich immer wieder Figment. Das habe ich auch auf der Gamescom kennengelernt. Da war ich in dem Indie-Game-Bereich und das war das allererste Spiel, wo ich gesagt habe, das will ich kaufen, das will ich haben, so für meinen PC, das ist es. Und das ist überwiegend eben ein Spiel, wo man viel Strategie hat, also das, wo man so Rätsel lösen muss und so Dinge bewegen muss, damit sich eine Tür öffnet und so weiter und so fort, man kennt es. aber es ist einfach so schön aufbereitet, einfach vom Design her, dieses auch wieder handgezeichnet, dieses ganze Bunte und die Farben, wie aufeinander abgestimmt sind und die Musik, teilweise muss man dann auch so eine Notenspur, sagt man das so? Ich bin jetzt gerade ein bisschen raus, aber
ja, und Noten,
ja, ne, dass man eben eine bestimmte Notenreihenfolge beachten muss, um eben ein Tor zu öffnen oder so. Also es sind einfach so Sachen, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und das hat mich tatsächlich dann auch angefixt, überhaupt in diese Gaming-Welt quasi weiter einsteigen zu wollen. Wenn es um kompetitive Spiele geht, auch da würde ich sagen, dass wenn es ein gutes Design ist oder wenn es sehr kunstvoll aufgearbeitet ist, hat man, finde ich, also ich persönlich habe dann einfach mehr Lust dran zu bleiben, obwohl es kompetitiv ist, wo ich ja eigentlich so meine Probleme mit habe.
Ja, ich finde es super interessant, wie eure Schwerpunkte gesetzt sind, weil wichtig bei mir, so allgemein bei Games, ist es tatsächlich immer kreativ, mich auszutoben. Mhm. Also so Ästhetik ist da natürlich auch natürlich etwas sehr Wichtiges. Aber so, ich bin tatsächlich eher so weniger der Gamer, der so auf Storytelling geht, sondern also so auf ein Storytelling geht, was schon da ist, sondern halt selber eben Spiele kreiert. Und da finde ich tatsächlich Simulationsspiele und Aufbauspiele halt super, super cool und interessant. Also so, es gibt fast keine Controller-Episode, wo ich dieses Wort nicht sage. Sims.
Da ist es.
Da ist es. Ihr dürft jetzt trinken. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine es tatsächlich ernst, weil die Sims Deluxe, das allererste Spiel tatsächlich, das allererste Mal war, wo ich wirklich mit einem richtigen Videospiel in Berührung gekommen war. Jetzt nicht so mit, keine Ahnung, so VTech-Lerncomputer hier, so was ist 1+1 oder so. Da habe ich halt wirklich so gesehen, ich kann Menschen erstellen, ich kann ein Haus bauen, ich kann den Menschen Jobs geben und ich kann die schlafen legen und alles. Das hat sich natürlich halt jetzt nicht so krass geändert. Also so die Freude an den Spielen, also an den Sims-Spielen bleibt immer gleich, auch wenn natürlich EA natürlich bekannt ist für diese Erweiterungspacks-Problematik, so dass das halt die übelste Cash-Cow ist. Ich finde das Prinzip der Sims auch nach über 20 Jahren immer noch super relevant, eben weil es einfach so krass Kreativität fördernd ist. Wer jetzt nicht speziell Menschen kontrollieren will und sich um die kümmern will, der ist aber auch mit Aufbauspielen allgemein, denke ich, ganz gut aufgehoben. Auch weil man da auch so ein bisschen kreativ werden kann. Obwohl man natürlich dann auch ein bisschen wirtschaftlich handeln muss. Sind andere Settings, aber funktionieren vom Aufbau natürlich ähnlich. Also halt City Skylines, Planet Coaster, Planet Zoo, ein alter Teil von Roller Coaster Tycoon, auch nice. Wenn er natürlich auch ein bisschen pixelig aussieht. Ich denke, so, wenn man so Interessen auch allgemein so in diesen Bereichen hat, so ich zum Beispiel so, ich kümmere mich gerne um Tiere. Finde
halt Nintendogs!
Nintendogs! Ey! auch tatsächlich ein cooles Spiel. Sich schon immer dafür interessiert hatte, so wie man eigentlich so einen Freizeitpark aufbaut und so zu sich selber sagt, ich will das eigentlich auch bei mir zu Hause haben, der ist halt super damit bedient. Also so, man kann halt wirklich auch jeden Scheiß da bauen. Also man muss ja nicht mal unbedingt handeln, dass es zum Erfolg führt, sondern dass es halt auch zum absoluten Misserfolg gehen kann. Also man kann full chaotic evil gehen. Das finde ich auch sehr schön. Ich finde, solche Spiele darf man echt nicht unterschätzen, auch wenn die jetzt nicht so krass auf Story basiert sind. Mhm. Das hat mich immer so zum Gaming geführt.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir war irgendwie bis gerade gar nicht so wirklich klar, dass Sims ja eigentlich auch ein Videospiel ist. Das gehört für mich irgendwie so. Also ich habe das meine ganze Jugend ja eigentlich gespielt. Aber irgendwie habe ich das nie mit Gaming. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Verbindung Sims und Gaming habe ich irgendwie nicht so wirklich gemacht. Einfach weil, ja, weiß ich nicht, warum eigentlich nicht. Ist ja eigentlich logisch, ne? Also früher war es ja noch, man hat die CD in den PC getan, also zumindest zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob Danny das noch so erlebt hat, aber ich glaube schon.
Natürlich, auch wenn ich 3 Jahre alt bin.
Ja.
Oh, wenn man einmal den Code verloren hat von dem Installationscode. Oh mein Gott, holy shit.
Oh ja.
Dann erstmal zu der Mutter gehen, Mama, kannst du mir nochmal Sims für 50 Euro kaufen? Weil damals hat ja das Hauptspiel 50 Euro gekostet und nicht die Erweiterungspacks. Das ist ja heutzutage ein bisschen umgekehrt.
Aber ja, also es ist einfach, klar, Danny, hast du absolut recht. Also gerade, wobei ich halt eben auch sagen muss, gerade bei Sims zum Beispiel war bei mir ganz, ganz oft das Thema, nachdem ich gebaut hatte, war es dann auch ganz schnell wieder langweilig.
Ja.
Also irgendwie ging es bei mir immer nur ums Bauen, weswegen ich gerade den Gedankengang hatte, ich verstehe mich selber nicht, warum ich eigentlich nie mit Minecraft angefangen
habe. Hallo?
Bist du noch da?
Oh oh.
Bei meinem Ex-Freund zum Beispiel war es so, der hat Minecraft gespielt. Moment, gerade war die Kamera, glaube ich, weg, ne? Oder?
Ja, ganz
hört
kurz
ihr mich noch?
Du bist noch live, hi.
Okay. Hi.
Hier ja, ganz
Corona-Pandemie
ja,
halt.
Ein ganz komisches Geräusch hier und dann warst du weg. Aber jetzt ist alles wieder gut.
Erst bin ich wieder da, okay. Wo ich stehen geblieben war, war eigentlich nur, dass ich mich selber nicht verstehe, warum ich mit Minecraft nie angefangen habe, weil da geht es ja eigentlich primär um dieses Bauen.
Ja.
Das ist vielleicht zum Beispiel auch ein Spiel, was man EinsteigerInnen auch raten kann, die vielleicht merken bei Sims zum Beispiel, boah, irgendwie interessiert mich dieses Storymäßige, die Menschen voranzubringen oder so, interessiert mich null. Aber ich beim Bauen bin ich dabei. Also Da, also ich bin auch ganz ehrlich, so bei Sims, manchmal dauert bei mir so ein Hausbau schon 3, 4, 5 Stunden.
Ja, voll. Also ich bin da genauso wie du. Also Sims spiele ich auch nur für Bauen. Oder halt, um Chaos anzurichten und Menschen irgendwie im Pool ertrinken zu lassen oder so. Oder wie schnell schaffe ich das, dass mein Sim irgendwie Feuer fängt oder so. Ja, sonst hauptsächlich eher zum Bauen. Aber ich würde mich da voll anschließen, dass wenn Menschen sowas gerne spielen oder da irgendwie so einen Drang zu haben, dann ist natürlich Minecraft irgendwie sehr, sehr gut. Eignet sich halt voll gerade fürs Bauen und für Simulationen. SimCity, Anno, ja. Anno ist ja auch.
Anno!
Anno. Das sind halt alle Spiele, die man halt irgendwie so ein bisschen verdrängt hat. Und ich glaube, weil du vorhin ja meintest, so, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Spiel, das ist so ein Gaming, also das ist zum Gaming.
Ja, also Gaming und Sims war einfach für mich so.
Ich glaube, das ist tatsächlich einfach so ein Ding, dass man halt damals zum Gaming halt eher das gerechnet hat, zum Beispiel dann eher diese Shooter, kompetitive oder halt so Point-and-Click-Adventure. So, und diese ganzen Simulationen hießen halt auch nur Simulationen. Da hat man halt gar nicht damit verbunden, dass das ja auch irgendwie eine Freizeitaktivität ist, weil es soll ja etwas simulieren oder eben man will etwas aufbauen oder so. Ist das jetzt aus Spaß oder machst du das irgendwie? Also ich glaube schon, dass da irgendwie so, das müsste man natürlich wissenschaftlich jetzt ein bisschen aufarbeiten können, aber ich würde schon sagen, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass das halt damals vielleicht gar nicht so als Game gesehen wurde, auch schon in der, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie damals die zum Beispiel beim Saturn und Co. die Gaming-Abteilungen waren, da war Anno und andere Simulationen halt eher bei den Steuer-DVDs und CDs gelagert. Also es ist halt irgendwie...
Und wenn man natürlich einrechnet, wie teilweise andere reagiert haben, die tatsächlich... Ja. Gamer waren. Und ja, wenn die dann gefragt haben, was zockst du denn so und du sagst Sims, dass die sich ausgelacht haben.
Ja, genau,
weil,
das ist doch gar kein Game. Das ist gar keine Gamerin oder so. Ja, ja.
Ja. Deswegen hatte ich, glaube ich, wie gesagt, diese Verbindung einfach nicht zwischen Sims und Gaming. Aber ja, klar, eigentlich ist es ja auch nur ein Videospiel.
Davon kann auch tatsächlich die riesige Modding-Community immer noch bezeugen. Denkt man alleine an Sims 2. Das Spiel ist jetzt 18 Jahre alt und Leute laden immer noch täglich irgendwelche Custom-Content-Sachen hoch oder irgendwelche Mods, die dir das Spielerlebnis vereinfachen. Also du hast da auch so in vielen Spielen halt wirklich eine sehr starke Community dahinter. Sei es jetzt halt eben so ein Simulationsspiel wie die Sims oder halt jetzt so eine Modding-Community bei hier Counter-Strike oder Garry's Mod.
Ja, das macht halt auch viel, viel Spiel an sich ja auch aus. Die Communities dahinter, gerade wenn man halt online spielt. Oder sich dann halt austauscht darüber auch und dann halt neue Freunde darüber findet. Aber jetzt zum Beispiel die Spiele, von denen wir halt geredet haben, die jetzt zum Beispiel auch Indie-Games sind, wie Annika jetzt halt auch erwähnt hat oder wie ich erwähnt habe, das sind natürlich Spiele. Stecken da jetzt wirklich Communities hinter? Nee, die spielt man halt wirklich, um für sich zu Hause zu sitzen, um irgendwie emotionsgeladen sich da durchzuspielen, um am Ende da zu sitzen und zu weinen und man ist traurig, dass das Spiel zu Ende ist und man möchte es nochmal spielen. Das sind natürlich auch, also es sind halt so diese zwei Dinge, die ich mit Gaming verbinde. Zum einen natürlich diese Community und die Menschen dahinter und dass man sich austauscht und irgendwie alle lieben das Gleiche und man kann darüber reden. Ist ja genauso wie bei Filmen und Serien oder Büchern. So, man kann, wenn man einen Menschen trifft, der genau das Gleiche liebt wie du, dann kann man sich so viel mehr darüber austauschen. Und das macht halt ja auch die Gaming-Szene so ein bisschen aus. So egal, welche Spiele du wann gespielt hast, alle lieben irgendwie Spiele. Und das, finde ich, macht ja das Gaming an sich ja auch noch mal viel mehr aus. Das habe ich halt ja auch in den letzten Jahren dann halt so für mich auch noch mal viel mehr entdeckt, wodurch das Gaming an sich einfach noch mal viel mehr Spaß gemacht hat.
Also wir können, wenn es nach mir geht, können wir gerne noch einen kurzen Song spielen und dann würden wir einmal über Gemeinschaft sprechen. Ja. Also das ist nämlich auch etwas, was ich ganz gerne mit euch besprechen würde.
Gemeinschaft. Yeah, dann unterbrechen wir einmal kurz diese Controller-Ausgabe für eine wichtige musikalische Mitteilung. Sie heißt Rockstar im TIK-Remix aus dem Spiel, das bald auch erscheinen wird, Doki V. Viel Spaß! Willkommen zurück zum Controller-Podcast. Zum Thema, wie steige ich ins Hobby-Gaming ein, beziehungsweise, was schreckt mich davon ab, ins Hobby-Gaming einzusteigen? Wir haben eben darüber geredet, so welche Genres, uns eher missfielen insgesamt, welche Spiele uns insgesamt sehr gefesselt haben und warum überhaupt. Und jetzt geht es eigentlich um das Große und Ganze drumherum, nämlich die Gemeinschaft, die ein Spiel so umgibt. Ich übergebe
oder auch
das
Community,
Wort.
Genau.
Oder auch die Community, genau. Gibt ein Like.
Genau, ganz am Anfang hatten wir nämlich zum Beispiel ja auch schon festgehalten, dass gerade anfangs, sagen wir mal vor 10 Jahren, so vor 10 Jahren, dass es eben noch Communities gab, die sehr, sehr toxisch waren, was einen einfach auch daran gehindert hat, dann weiterzuspielen, einfach weil es irgendwie einfach keinen Spaß gemacht hat oder man keinen Anschluss gefunden hat. Und was ich, glaube ich, mal ganz interessant fände, wäre eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt mit Online-Kennenlernen oder generell dieses, man hat einen Freund, der in einem bestimmten TS oder Discord unterwegs ist, einen mal mitnimmt und man lernt dann einfach komplett fremde Menschen nur übers Hören kennen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir einerseits total gefällt, also weil ich auch einfach ganz oft merke, die Leute haben ein unglaublich starkes Bonding, einfach weil man sich teilweise ja wirklich jeden Abend hört und auch ganz viel über Probleme spricht. Andererseits bin ich so ein Typ Mensch, ich würde meine Probleme jetzt nicht irgendwie mit mir komplett fremden Menschen teilen wollen. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das ist halt auch schon manchmal so, dass ich da nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen soll, so mit Communities, Gemeinschaft, genau.
Ja, so ein ähnliches Problem habe ich auch gehabt. Also ich wurde halt schon sehr jung rangeführt an die Online-Communities. Halt, das fing halt schon bei mir mit 12, 13 an, wo ich dann so in Skype-Gruppen war mit Leuten aus bestimmten Websites, die dann dicht gemacht hatten und man sich halt geschrieben hat und man dann halt darüber hinaus halt auch noch mit anderen privat geschrieben hat und plötzlich war man dann halt auf dem Teamspeak. Ich fand das alles insgesamt eher so befremdlich, auch weil ich vor allem halt auch natürlich sehr jung war und diese Leute waren meistens ein gutes Stück älter, meistens auch nicht meines Geschlechts und man fühlte sich halt von vornherein so ein bisschen wie so ein Außenseiter, der einfach mal so mitgenommen wurde. Ich fand es immer so ziemlich schwierig, mich da immer so einzufügen, auch gerade wenn es halt dann um Videospiele ging. Also so, ich glaube, da habe ich auch tatsächlich schnell die Lust verloren, weil ich mich selber auch irgendwie nicht wiedergefunden habe damals.
Mhm. Also meinst du damit, dass du dann halt online gemerkt hast, du bist irgendwie eine andere Person?
Nee, also dass ich... Das klang jetzt sehr poetisch, aber ich hatte halt...
Man reagiert ja anders, man interagiert ja anders, als wenn man jemandem persönlich gegenübersteht.
Ja, klar. Also einerseits natürlich das, aber andererseits fand ich es doch schon schade, einfach so von vornherein wenige weiblich gelesene Personen halt zu treffen und dann halt so als 12, 13, 14-Jährige dann so irgendwie nur mit Leuten zusammenzuhängen, die 16 plus sind. Ich glaube so 1:1... So war das dann noch okay, vor allem wenn die halt auch noch dann selber noch minderjährig waren. Aber so irgendwie in der Gruppe plötzlich mit jungen Erwachsenen so irgendwie das Küken aus dem Nichts zu sein, das war dann immer so befremdlich. Und da habe ich mich auch tendenziell immer so ferngehalten.
Also ich muss sagen, zu meiner Charakterbeschreibung an sich gehört Oversharing. Deswegen habe ich im Prinzip kein Problem damit, mit Leute zu bonden. So. Das ist jetzt zum Beispiel nicht mein Problem. Ich bin tatsächlich, auch wenn ich vom Dorf komme und unser Internet das Schlimmste immer noch ist, was es gibt auf dem Planeten, war bei mir tatsächlich, es gab MSN, So, es gab MySpace, ich war überall dabei, damals Knuddels und so. Ich habe mich überall angemeldet, wo es nur ging. Ich habe irgendwie interagiert mit Menschen, so viel es ging. Aber irgendwann im Laufe der Zeit wurde mir das dann halt auch genauso wie bei dir. War halt einfach unangenehm irgendwann, weil man gemerkt hat, okay, am meisten schreibt man gerade irgendwie mit Dudes und man weiß ja nicht, sind die wirklich 16 oder nicht. So awkward, okay, wollen wir irgendwie nicht. Ist scheiße. Und dann habe ich da halt auch komplett wieder mit aufgehört, weil ich auch gemerkt habe, so okay, man muss halt immer auch aufpassen, was man wie wo teilt und was man halt von sich auch preisgibt und sowas. Da muss man halt im Internet immer aufpassen, das wissen wir alle. Und habe dann super lang halt mich ja auch von Social Media und im Allgemeinen von so Online-Plattformen halt ferngehalten. Und dann bin ich tatsächlich übers Gaming und darüber hinaus dann halt auch übers Streamen und darüber dann halt auch auf Communities gekommen, die halt mir gezeigt haben, es geht halt auch irgendwie anders. So klar hat man dann halt so Discord-Server, wo natürlich der Anteil von männlich gelesenen Personen natürlich extrem hoch ist. Aber es kommt halt immer noch, ist halt immer noch auch ein großer, wichtiger Punkt, wie dann mit einem kommuniziert wird und wie mit einem umgegangen wird. Wird man jetzt behandelt wie eine Frau oder wird man behandelt wie ein Mensch? So, also das ist halt schon ein Unterschied.
Meistens fängt es so an, man wird zuerst behandelt wie eine Frau und ja, sobald die Fronten geklärt sind, ja, also dass man wirklich dann sagt, entweder ich habe einen Freund oder ich bin hier wirklich nur zum Zocken, ja, dann ist eigentlich alles okay und man wird ja wie Mensch behandelt. Genau. Aber es wäre mal echt interessant gewesen. Schade, dass wir jetzt nur drei weiblich gelesene ja Personen sind, weil wir ja auch einfach, ich hätte mal ganz gerne gewusst, ob es den Jungs oder den Männern mittlerweile bei uns bei Controller genauso ging, ob die gleichen Berührungsängste hatten. Aber bei mir ist es genau so, also dass ich auch ganz, ganz oft natürlich auch von meinen Eltern gehört bekommen habe, sei vorsichtig, du weißt ja gar nicht, ob der wirklich und ne, also das habe ich super, super oft gehört. Und wenn ich bedenke, ich habe über Gaming, beziehungsweise eher über, es war eher tatsächlich über Social Media, also StudiVZ, oder SchülerVZ, nicht StudiVZ, über SchülerVZ jemanden kennengelernt aus Bochum. Und ich durfte zum Beispiel nicht zu ihm fahren, weil meinen Eltern das halt super suspekt war. Warum sollte ein 16-Jähriger sich auf ne, so Schüler, also meine Eltern haben das überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber er ist dann zu mir gekommen, um quasi auch meinen Eltern zu beweisen, ja, ich bin existent und ich bin, wer ich bin, wirklich. Also ich bin kein 40-jähriger Pedo, der da versucht, irgendwie Mädels abzugreifen auf SchülerVZ. Und da hatte er irgendwie kaum Diskussion mit seiner Mutter. Also die, klar war die Mom auch so, muss das unbedingt sein? Und das ist schon ganz schön weit. Weil man sich auch einfach, glaube ich, Sorgen macht als Elternteil. Aber die Sorgen sind, glaube ich, einfach anders, wenn man eine weiblich gelesene Person ist. Ja. Und generell würde ich sagen, beim Gaming, um jetzt wieder mal so einen kleinen Tipp vielleicht zu geben, ich persönlich habe mich immer an Personen schon gehangen, beziehungsweise an deren Gaming-Freundeskreis, den ich eh schon im privaten Leben vertraue.
Ja.
Also die ich gar nicht durchs Gaming an sich kennengelernt habe, sondern vielleicht eher auf einer Gamescom, wo man direkt connected hat, wo man direkt gemerkt hat, boah, irgendwie ist die Person super sympathisch, ich habe das Gefühl, der kann ich vertrauen. Und darüber dann irgendwie ein TS eingeladen wurde oder ein Discord, wo ich Leute kennengelernt habe und vielleicht sogar ein bisschen lieben gelernt habe. Aber es ist halt irgendwie trotzdem noch ganz oft so, dass ich trotzdem mich frage, was ist jetzt, wenn ich ab morgen zum Beispiel kein Internet mehr hätte? Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ist jetzt sehr, sehr deep. Müssen wir jetzt nicht ausführlich besprechen.
Ja, ja.
Aber das ist schon, dass ich da manchmal nicht weiß, ob das wirklich in der Gaming-Welt wirklich so echt ist.
Die Freundschaft da. Ja, das kommt immer noch. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht jetzt, ist vielleicht auch eine der wenigen Erfahrungen, aber die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist halt vor allem über Twitch-Communities. dass ich da halt dann einfach in so eine Bubble reingekommen bin, die halt super supportive ist und wo halt auch viel diskutiert wird und ausdiskutiert wird und auch auf Fehler hingewiesen wird, wenn jetzt zum Beispiel Dinge passieren, die zum Beispiel diskriminierend sind, dass man sofort offen sagt, hey, du hast gerade irgendwie Scheiße gebaut oder hey, das sagt man nicht und dann wird das sofort aufgearbeitet und man redet darüber und ja, wenn die Person das dann immer noch nicht akzeptiert, wird sie natürlich gekickt und wenn nicht, dann nicht. So, da ist man dann, also ich zum Beispiel bin da sehr konsequent, ich habe ja auch einen eigenen Discord-Server so, wenn ich habe einen Diskussionsraum und wenn da nach mehrmaligen Hinweisen nicht irgendwie drauf eingegangen wird, dann wird halt gekickt, so ganz klar. So, da muss man dann halt unterscheiden auch dazwischen, was ist gerade gesund für mich und meine Community oder mein Server oder nicht. Und das habe ich halt bei anderen Servern halt auch so erlebt. Und ich bin auch nur auf Servern, wo es genauso gehandhabt wird, weil das kann man ja Gott sei Dank selber entscheiden. So, möchte ich jetzt teilhaben an dieser Community oder nicht? Und im Endeffekt muss man halt sich auch immer vorstellen, zum Beispiel halt jeder Discord-Server hat ja einen Host oder einen Eigentümer oder eine Eigentümerin. So, das heißt, diese Person hat ja im Endeffekt eine Art Wohnzimmer für uns alle geschaffen. So, und wenn diese Person dann halt natürlich auch Regeln hat, muss man da sich natürlich auch dran halten. Das ist halt irgendwie so eine wichtige Komponente, die halt auch oft irgendwie verloren geht und vergessen wird. Mhm.
Vielleicht ganz kurz, ja, bevor du weitersprichst, man kann das vergleichen mit, wenn jemand einlädt.
Ja, genau.
Und genau. Dann am Hauseingang sagt, zieh bitte die Schuhe aus. Ja. Also ich glaube nicht, dass da eine Person sagen würde, nee, ich behalte meine lieber an.
Ja, genau. Deswegen, ich versuche das auch immer zu vergleichen. Ich sage so, ich lade euch gerade hier zu mir nach Hause ins Wohnzimmer ein. So. Das heißt, das sind meine Regeln, das ist mein Haus. So. Mhm. Und wenn ihr euch nicht dran haltet oder irgendwie versucht, mich irgendwie fertig zu machen oder andere Personen fertig zu machen, dann sorry, aber brauche ich dich nicht. Und dann ist mir das auch egal, wenn dann eine Person weniger auf meinem Server ist, weil immerhin weiß ich dann, mein Server ist irgendwie gesund und hier fühlen sich Leute wohl, weil sie hier einerseits offen diskutieren können über Themen und offen fragen können, wenn sie etwas nicht verstehen. Andererseits aber, wenn halt man zu sehr diskriminiert wird oder darauf hingewiesen wird, hör mal, ich bin gerade irgendwie diskriminiert worden, ich fühle mich unwohl, dass ich dann sofort darauf eingehen kann und sagen kann, sorry, das sind nicht meine Regeln, also das sind hier meine Regeln und raus mit dir. Und das, finde ich, ist halt zum Beispiel bei diesen ganzen Gaming-Sachen halt immer das Gute. So, einerseits, du kannst dir halt diese Discord-Server angucken und was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist, wenn ihr auf neue Discord-Server oder Communities geht, meistens Gaming findet natürlich auf Discord statt, deswegen könnte ich jetzt keine andere Plattform gerade irgendwie nennen als anderes Beispiel. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Discord-Server geht, irgendwie aus einem Twitch-Stream oder aus Twitter, whatever.
YouTube, ganz wichtig.
Dann YouTube dann, und dann von da aus auf einen Discord-Server kommt von irgendeinem Streamer, Streamerin, whatever, dann und da schon raufkommt und vorher nicht irgendwie schon etwas aufploppt, bevor ihr überhaupt irgendwie schreiben könnt, irgendwie einen Hinweis, hey, ihr müsst unseren Hausregeln zustimmen oder ihr müsst erst freigeschaltet werden, damit ihr schreiben könnt. Das ist für mich schon ein Zeichen, okay, das hier ist eine gesunde Community, weil die lassen nicht alle rein.
Ja. So,
also der guckt vorher oder die Person guckt vorher oder die Moderatorinnen gucken vorher, wer ist diese Person, die hier gerade auf meinen Server kommt.
Weil wenn beziehungsweise man einfach, da wird überhaupt moderiert.
Genau, da wird schon moderiert. So, weil es gibt viele Server, wo man einfach drauf springt und dann hat man überall Zugang zu allen Kanälen. Man kann sofort schreiben, man kann sofort Bilder und Videos teilen und das ist halt schon für mich so ein Zeichen, okay, da hat sich jemand nicht damit beschäftigt, was es bedeutet, eine Community zu haben und was es bedeutet, halt irgendwie auch eine Verantwortung darüber zu haben. Und dann weiß ich auch, die Leute, die da sind, entweder die interessiert es nicht so oder die sind halt da, weil sie halt schon von Anfang an dabei waren, aber für mich ist das meistens schon so ein schlechtes Zeichen, wo ich denke so, nee, irgendwie, da will ich dann nicht dabei sein, weil wer weiß, was hier dann passiert, was hier geteilt wird, wird das überhaupt moderiert? Und dann möchte ich da schon nicht irgendwie Teil von sein.
Gerade bei größeren Servern ist das ja auch ein wichtiges Ding. Also ich bin auf einigen Servern von YouTuberinnen tatsächlich, also sind primär weiblich gelesene Personen, denen ich im Moment auf YouTube folge. Irgendwie auch immer nur Sims-Kanäle. Ich weiß nicht, ich bin so Einstieg ins Gaming, hangel dich an ein Spiel für den Rest des Lebens fest. Fertig. Ja, Nee, aber das sind dann halt schon mittlerweile größere Communities. Die Personen selbst haben da schon so wirklich Zehntausende, teilweise Hunderttausende Abonnenten mittlerweile. Mhm. Und die kannst du jetzt nicht einfach so jetzt als eine Person, als die Eigentümerin, der Eigentümer, der du halt bist, jetzt einfach alle kontrollieren. Mhm. Also allein geht das natürlich nicht. Also so, ich könnte nie in meinem Leben so viel Zeit in einen Discord-Server anwenden.
Naja,
ne?
Ist voll aufwendig.
Ich finde das wirklich gut und richtig und wichtig, dass dann solche Sachen auch vernünftig moderiert werden und dass die Menschen halt dann auch eben zu diesen Prinzipien stehen, den also die halt dann festgeschrieben sind in in den Regeln.
Ja.
Ich finde, das hängt aber auch natürlich viel von der Repräsentation ab. Also das Ich finde es wirklich, es hängt von der Repräsentation ab, wie einfach ich in eine Community komme. Ja. Wenn ich zum Beispiel eine Streamerin sehe oder eine queere Person, die streamt, dann sehe ich mich tatsächlich auch irgendwo so ein selbst tatsächlich wieder. Tatsächlich halt eher wieder, als jetzt, wenn ich so dem 30. weißen Cis-Dude hier beim Counter-Strike-Zocken zusehe. Natürlich so, die Menschen sind dann auch bestimmt sympathisch und alles, aber so, ich habe das Gefühl, ich habe das auch wirklich in dieser, also vor allem als junge Person wirklich sehr, sehr vermisst, dass eben auch Menschen, die eben jetzt nicht diesen alten Standard entsprechen, so öffentlich so krass auftreten. Natürlich ist da viel in den Jahren passiert, aber das hat mir auch dann so den Einstieg wieder erleichtert, vor allem eben in Communities reinzugehen.
Ja, und ich glaube halt auch zu dem Thema, was, also du hattest ja auch vorhin gefragt, was ist, wenn das Internet ausgeht. Was ich glaube ich auch toll ist, gerade an so Communities, ist, wenn man halt regelmäßig auch Treffen organisiert, veranstaltet oder sich dann halt, wie du meintest, schon auf der Gamescom oder anderen großen Events und Messen, wenn man dann sagt, Leute, lass uns da alle hingehen, dann können wir uns auch mal live sehen und dann merkt man das ja auch. Dann merkt man ja auch, okay, das funktioniert halt nur online so oder es funktioniert halt wirklich auch auf einer anderen menschlichen Ebene. Und das, finde ich, ist halt gerade beim Gaming halt irgendwie super besonders, weil das hast du so ja nicht. Du triffst entweder Leute dann halt so irgendwie in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit, auf einer Party, whatever, wohl Party jetzt aktuell ja nicht.
In der
Gaming-Controller-Redaktion, beste Redaktion beim Köln Campus Radio, kommt gerne hin, wir brauchen euch. Ihr kriegt kostenlose Spiele, Werbung, Ende. Auf jeden Fall trifft man so ja Leute und merkt halt sofort, okay, die sind mir sympathisch oder nicht, die kann ich riechen oder nicht, ist ja auch Biologie, spielt natürlich auch eine Rolle. Und dann
ist das nicht eher Biochemie?
Ja,
sorry.
Ja, und dann hast du aber in den ganzen Gaming-Communities oder auf den ganzen Servern hast du ja das gar nicht. Das heißt, du gehst ja erstmal nur von der Stimme aus, du gehst von dem aus, wie die Person schreibt, wie die Person mit dir kommuniziert. Du musst dir ja die anderen Ebenen der Kommunikation ja alle irgendwie selber interpretieren, ausdenken. Und wenn sich das dann in der Realität halt auch bewahrheitet, ist das halt, das ist nämlich das Bonding, wovon du halt sprichst. Meistens sind das Riesen-Communities, die sich irgendwie regelmäßig treffen. Zum Beispiel eine super Community, die man da zum Beispiel auch die ich immer gerne als gutes Beispiel nehme, ist zum Beispiel die Rocket Beans Community. So, die haben in verschiedenen Städten irgendwie feste Communities, die sich halt immer treffen und irgendwie Spieleabende machen etc. Und das, die kennen sich halt und dann kommen die halt aus allen Städten irgendwie bei der Gamescom dann zusammen und trotzdem mögen die sich halt irgendwie, ne? Natürlich sind da auch toxische, da müssen wir jetzt aber auch nicht drüber reden, das wissen wir alle, wir haben schon mehrmals jetzt erwähnt, es gibt überall toxische Verhältnisse und toxische Menschen, die das natürlich brechen. Aber es sind trotzdem, das ist trotzdem das, was wir von dieser Gemeinschaft in der Gaming-Szene, von der wir halt reden, wovon das natürlich auch viel lebt. Und das ist halt auch ein Aspekt, warum man anfangen sollte zu zocken. Leute.
Um mal wieder das Thema hier aufzugreifen.
Ja, ja, ja.
Also generell haben wir schon auch Kritik geübt,
ja.
Oder viel Kritik geübt. Ja. Aber wenn ich das mal zusammenfassen darf, geht es da tatsächlich eher wie im echten Leben auch darum, sucht euch die Leute gut aus, genau, mit denen ihr euch umgebt. Das gilt im normalen Leben wie auch in der Gaming-Welt. Und alles andere ist Geschmackssache. Entweder man hat Bock auf Storytelling-Games oder man hat Bock auf generell Indie-Games, weil man einfach super schönes Design bevorzugt. Vielleicht ist man auch total der kompetitive Typ und braucht das und möchte immer und immer und immer wieder diese Herausforderung, ich muss besser sein als mein Kumpel XY oder so. Kann ja durchaus sein. Aber dass man da vielleicht einfach den Punkt behält, haltet euch an Leute, denen ihr vertraut. So.
Und das Wichtigste ist auch immer, Spaß dran zu haben. Wenn man selber merkt, okay, das ist gerade ungesund, was hier passiert, dann aufhören und Leinen reißen. Weil das passiert tatsächlich im Gaming auch oft. Das darf man nicht unterschätzen.
Ich glaube, so im Endeffekt auch der entscheidende Vorteil, wieso man überhaupt in eine Gaming-Community kommen sollte, dass der kleinste gemeinsame Nenner ist ja auch schon da.
Ja.
Ja. Also im Endeffekt sind alle dann auf diesem Server oder in der Community, weil man halt ein Spiel spielt. Und ich glaube, das ist auch Gold wert genug. Eben weil man dieses gemeinsame Interesse hat, auch wenn man sich jetzt vielleicht wahrscheinlich nie persönlich treffen wird oder jetzt nie so krass Kontakt haben will, so manchmal findet man sich auch einfach cool. Eben auch, weil man einfach dieses Spiel spielt.
Ja.
Oder
ja.
Fan von XYZ ist.
Oh, ich finde, das waren schöne Abschlussworte.
Oder?
Ja. So kann ich heute ruhig schlafen.
Aber zuerst zocken wir noch was.
Ja, natürlich.
Erst zocken wir noch was. Also ich hätte auf jeden Fall einen Trip in Sorbeland aus Super Mario Kart Double Dash anzubieten. Wollen wir einmal kurz mal zu dritt die runtersliden?
Ja, aber natürlich.
Annika guckt schon so.
Slide die Rutsche.
Wir bemühen uns, möglichst keine blauen Panzer zu bekommen.
Ja.
Ja, also damit verabschieden wir uns auch. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer sehr interessanten Ausgabe von Controller. Es ging um das Thema, wie steige ich ins Hobby Gaming ein? So, was sind die Vorteile und was sind die Hindernisse, die uns noch begleiten werden? Es sprachen Annika Gollnick, Yvonne Thiele und ich, Danny Jeffaurier. Ja,
es war schön, es geht mit jetzt euch.
Immer ja, wieder. Immer
fand ich
wieder.
Auch.
Also wirklich. Beste Crew Controller. Ende.
Und es geht jetzt ab ins Sorbeland und damit verabschieden wir uns.
Ciao.
Ciao, macht's gut. Schönen Abend. Viel
Schönen
Spaß beim
Abend
Zocken.
Noch. Ciao. Yeah.
Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.